monatelang jeden Tag geweint. Also ja. Das war so ein krasser mentaler Schritt. Diese Menschen werden oft nicht gut bezahlt. Mhm. Und diese Menschen sind oft in prekären Verhältnissen selbst und versuchen, denen zu entfliehen. Manchmal, wenn ich die sehr kritisch beäuge, wird mir dann hinterhergerufen, dass ich so Antikapitalistin bin. Und dann denke ich mir so, aber das ist doch gar nicht mehr Kapitalismus, wenn es keinen Wettbewerb gibt. Wen erkläre ich hier eigentlich als Feind in meinem Kopf?
Ja.
Diese Milliardäre mal herzunehmen und zu sagen, okay, wir müssen mal mehr über Steuern sprechen.
Herzlich willkommen zum Tell Your Story Podcast, dem Podcast für Macher und Macherinnen. Heute freue ich mich ganz besonders auf die Aya Chaff, die heute hier ist als meine Gästin. Und ich glaube, die meisten oder viele werden sie auch kennen. Wird, glaube ich, ein super spannendes Gespräch, weil wir gehen ja dann später ein bisschen nach dem Why, How, What vor. Komme ich gleich zur Erklärung drauf. Und ich habe so bei der Folge gedacht, eigentlich hat die Aya fast zwei Whys. Und da werde ich gerne drauf eingehen nachher. Aber man kennt dich einerseits als Tech-Queen, als, ich nenne es mal Börsenguru, als Startup-Star, als ganz bekannt, Mrs. Code auch mal, auch wenn sich das jetzt schon wieder geändert hat in deiner Sicht, das meine ich mit diesen zwei Weiß, wo ich gern drauf gehen würde. Du bist 1985 in Nordirak geboren. 95? Habe ich gerade 85, yes, ist Gott.
Du hast mich gerade 10 Jahre älter gemacht.
Ja, das habe ich gerade gemerkt. Das ist, und das, oh Gott. Also 95, das ist, weißt du, weil ich bin 73 geboren, um die Dimension so unklar zu machen, habe ich mich aber nicht besser gefühlt. Wenn
Natürlich, ich verstehe das.
Es ist so schwer alles, ja. Dann nach Deutschland gekommen, du hast ein Buch geschrieben, Moneymakers, eigentlich die ganz viele, ich glaube auch Frauen an der Stelle oder überhaupt Leute in die Börsenwelt da mitgebracht, was mega toll ist, Spiegel-Bestseller. Dann jetzt erst recht frisch die Oligarchie, da werden wir natürlich drüber sprechen, weil das ist so der Twist, wie ich ihn wahrnehme, wo du von der einen Seite zur anderen Seite wie mal gewechselt bist. Programmierclub Silicon Valley, Forbes 30 oder 30, also es sind ja Titel ohne Ende, ich kann sie gar nicht alle aufzeigen. Erstmal krass, also wirklich krass und vor allen Dingen, ich glaube, du bist auch ein Vorzeigebeispiel, die suchen wir halt hier immer in dem Podcast auch, nämlich Unternehmer, Unternehmerinnen, wo Leute zuhören und sagen, hey, vielleicht, was die Eier gemacht, den Weg, die Entscheidungen, vielleicht kann ich das auch. Weil am Ende geht es darum, dass wir in Deutschland, das liegt uns am Herzen, auch als Sechser wieder mehr Selbstständige haben und mehr damit halt auch mehr Gründer und Gründer. Also herzlich willkommen, Eier Chaff, ich freue mich
Vielen
tierisch
Dank,
aufs Gespräch
Dank, lieber Christian. Du hast eine Sache vergessen. Ich bin auch Lexware-Kundin.
Oh wow, ja, das kann ich ja nicht sagen. Nee,
ich weiß. Aber an dieser Stelle, doch, ich nutze euch sehr gerne.
Ach, das höre ich natürlich gerne. War nicht abgesprochen?
Nein.
So ein kleines Warm-up machen wir immer ein kleines Wortpaar. Da kann man nicht richtig falsch liegen. Geht einfach so, wie es vielleicht ein Gefühl zu dir zu kriegen, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie ein bisschen, die dich die vielleicht nicht schon kennen, sagen, okay, was kann man so von ihr so ein bisschen schon mitnehmen.
Mhm.
Also null gespannt. Stress, ganz einfach. Die erste Frage ist wirklich ganz einfach.
Okay.
Kaffee oder Tee?
Kaffee leider.
Wieso leider?
Ich habe das Gefühl, Kaffee macht mich halt sehr viel produktiver und ich entscheide mich lieber für Produktivität als dann fürs Abschalten mit Tee.
Jetzt
hast du mich wirklich kennengelernt.
Okay, jetzt habe ich, okay, das ist okay.
Ja.
Jetzt checkt was dahinter.
Ich bin im Hustle-Modus. Ich habe das Gefühl, wir steuern irgendwie dagegen. Jetzt wieder alle wieder auf Wellness und Selbstoptimierung, wie man wieder den Stress aus dem Leben holt. Und jetzt komme ich mit Kaffee.
Ja, also ich bin so voll der Kaffeemensch.
Ja.
Stadt oder Land?
Ich glaube Stadt.
Die ist immer ein bisschen schwierig eigentlich, oder weil es weiß ist, aber vielleicht kannst du eine Richtung nehmen. Was ist dir wichtiger? Geschwindigkeit oder Substanz?
Ich glaube, bei mir ist es klar, Substanz. Können wir auch mal später noch mehr drüber sprechen.
Da werden wir reingehen. Ja. Genauso die nächste ist eigentlich Hype oder Haltung.
Haltung.
Aktie oder Sparbuch?
Aktie.
Mhm. Silicon Valley oder Nürnberg?
Weder noch. Ich hoffe, die Antwort ist okay.
Und letztes vielleicht noch, weil du schon zwei gemacht hast, Buch schreiben oder Bühne stehen?
Ich mag schon auf der Bühne zu stehen. Mhm. Ja, das ist schon,
das ist dein
da
Ding?
Geht mir schon das Herz auf. Ja.
Hörst du selber auch Podcasts generell?
Ja, total gerne. Also verschiedene, von deutschen zu englischen. Hier vielleicht, ich mag die Unicorn Bakery, von Fabian Tausch.
Mhm.
Das höre ich sehr gerne. Aber auch, ich weiß nicht, so ein englischer, ich glaube, es ist ein Psychologie-Podcast, würde ich jetzt mal sagen. You Are Not So Smart heißt der. Und ich finde ihn mega cool. Da werden halt Bücher vorgestellt und Leute auch. Und
könnt ihr mal reinhören. You're not so smart. Ja. Verena Paus hat mit Podcast hier gesagt, it's not that deep, sagen ihre Kinder immer zu dir. Ja. Weil das, ja. Das muss ich jetzt gerade dran denken, hat getriggert.
Ja.
Also alle, die gerade zuhören, ich freue mich, wenn ihr auch diesen Podcast abonniert und lasst gerne einen Kommentar oder schreibt uns, wenn ihr gerne mal hier auch hören würdet. Freue ich mich auf jeden Fall. Ganz vielen Dank. Und der Rahmen, den wir jetzt so ein bisschen gehen, ist dieser Golden Circle. Den kennst du wahrscheinlich, oder? Von Simon Sinek.
Ja.
Dieses Why, How and What.
Mhm.
Warum? Ich finde es immer wahnsinnig wichtig, auch damit man genau dieses Vorbild rauskitzeln kann.
Mhm.
Wir reden gerne über das, was wir machen, aber gar nicht so stark, warum wir es tun.
Ja.
Und so bei Lexware ist immer das Beispiel, immer ganz gerne ist halt, wir wollen Unternehmertum einfach machen.
Mhm.
Wir machen es auf zwei Wege. Das ist das How. Einmal über das, dass wir hoffentlich gute Softwarelösungen machen, kann letztendlich nur die Kunden, Kundinnen entscheiden. Und das andere ist wie das auch hier, die Haltung nämlich. Unsere Haltung ist Tell Your Story. Das heißt, Bühnen geben für Bekannte, aber auch vor allen Dingen auch Nicht-Bekannte, um immer wieder Unternehmertum nach vorne zu bringen.
Mhm.
Wo wir gar nicht unsere Produkte nicht präsentieren und so weiter, finden da gar nicht statt, sondern wirklich diese Geschichten, damit wieder mehr gegründet wird. Und dann kommt erst das Was.
Mhm.
Und das ist bei uns jetzt ja nicht so spannend. Das ist ja Rechnungen schreiben, Buchhaltung, also diese Muss-Themen.
Ja.
Und ich habe so gedacht, weil ich nochmal auf dich geguckt habe, so ich habe dich kennengelernt, das war an den Anfang von der Data Unplugged. Und dann halt, ging es mir so durch den Kopf, ich weiß gar nicht, ob ich da richtig liege, aber ich spreche es einfach aus. Ja, ich habe so gedacht, wow, die sehr junge, aus meiner Perspektive darf ich es sagen, 94, geboren. Ich bin aber auch schlecht in so Zahlen.
Alles gut.
Da gab es ja irgendwie zwei Welten quasi. Einmal dann, und da vielleicht kann man es auch so ein bisschen im Podcast drauf gucken, so dein erstes Why.
Ja.
Und widersprich mir gerne, wenn ich da falsch liege. Und dann vielleicht dein zweites. Und dein erstes nämlich war, hier nach Deutschland gekommen, dann irgendwie Eltern gehabt, die auch gesagt haben, ich habe mal gelesen, die gesagt, mach was dir Spaß macht.
Ja.
Finde ich, das klingt immer so banal. Ich habe auch eine Tochter und das ist überhaupt nicht banal. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man erreichen kann im Leben.
Ja.
Dann hast du irgendwann mit dem Coden angefangen, irgendwie einen Bill Gates Poster gehängt gehabt, stimmt das?
Oder? Ja.
Und vielleicht kannst du da mal sehen, was war da in dieser ganzen Zeit, dass sich in diese erste Phase, damit wir die so ein bisschen greifen können, weil da gab es ja zwei Phasen,
Die
es hier kommt wahrscheinlich noch
weiter. Du hast mich witzigerweise genau in einer Phase kennengelernt, wo ich zwischen den Welten stand.
Ja.
Also das war eine super spannende, aber auch sehr fordernde Zeit für mich, weil ich habe ja mit 16 so begonnen, diesen ganzen Tech-Leuten nachzueifern. Also ich habe wirklich gegoogelt, okay, wie kann ich so werden wie Steve Jobs, Bill Gates, Steve Wozniak. Wie viele Steves ich da noch auf der Liste hatte, weiß ich jetzt nicht. Aber es waren alle Steve Ballmer, also richtig viele Steves und sehr wenige Frauen. Also es gab mehr Steves als Frauen in meiner Liste, denen ich irgendwie nachgeeifert bin. Und am Ende kam natürlich raus, okay, die waren alle auf Elite-Universitäten, die waren alle irgendwie wirtschaftsbegeistert, die waren alle daran interessiert, ein Produkt irgendwie zu entwerfen, wo sie mit Feuer und Flamme dahinter stehen. Also das hat man wirklich in jedem Interview auch gesehen. Das waren diese Charaktere, die einfach, ich würde es mal sagen, über die Jahrzehnte ja auch durchgescheint haben. Und dementsprechend habe ich mich dann mehr in Tech auch eingelesen, weil ich wusste, okay, das sind alles Tech-Unternehmen. Wahrscheinlich wird das nächste Ding immer noch ein Tech-Unternehmen sein. Hab mir dann das Programmieren selber beigebracht in verschiedenen Sprachen, also von Java zu C zu Ruby, war alles irgendwie dabei. Und ich habe da auch vier Semester Computer Science, also
selbst beigebracht, kurz neugierig natürlich, wie muss ich mir das vorstellen? Also
genau,
gab es damals schon in der Schule oder was hast du überhaupt Angebote? Zu meiner Zeit zum Beispiel nicht, obwohl ich mich voll für interessiert habe.
Ich weiß gar nicht, ob ich ja sagen würde auf diese Frage, weil es gab Informatik als Fach, aber also da hast du halt HTML gelernt und CSS.
Okay,
das sind halt, das ist jetzt nicht wirklich Programmieren.
Nee.
Dementsprechend habe ich mir das selber ein bisschen beibringen müssen über verschiedene Webseiten, aber das war auch so die Zeit, wo dann zum Beispiel die Website code.org irgendwie total krass viel empfohlen wurde, wo man eigene Applikationen auch innerhalb von Webbrowsern auch gestalten konnte und ich weiß nicht, und dann hat man ganz schnell Ergebnisse gesehen wie, stell mal die Airbnb-Seite nach und dann hast du das halt selber geschafft innerhalb von einer Stunde.
Mhm.
Und ich war total angefixt von diesen ganzen Möglichkeiten, die man halt eben hatte und habe mich dann auch eben entschieden, okay, ich möchte mehr in Wirtschaft und mehr auch in Tech, also ich möchte beides gleichzeitig mehr, ich möchte da tiefer reingehen. Und so kam das dann auch, dass ich quasi auch mehr über Börse gelernt habe Und
aber was war denn der Antrieb? Also das kommt ja nicht,
ja.
Was du beschreibst, ist ja eigentlich nicht so dieses Typische, was auch noch typisch kann man sagen. Aber worauf ich hinaus, also haben dich deine Eltern da unterstützt oder hingeschoben, Freunde, als du Vorbilder?
Also wenn, dann war es ja sehr unbewusst.
Es ist ja nicht so der klassische Weg, wenn du das sagst, das war nicht mal das Angebot in der Schule, dass man sich dann da so reinfuchst.
Also ich glaube, natürlich hat meine Geschichte den Hintergrund, dass ich bin mit 2 Jahren jetzt ja nach Deutschland gekommen. Ja. Und das war natürlich eine Flucht aus dem Irak, aus den kriegerischen quasi Verhältnissen dort. Wir waren verfolgt als Kurden und es ist für mich wahrscheinlich noch eine tiefere Ebene dabei, warum ich jetzt natürlich auch so nach finanzieller Sicherheit auch gestrebt habe, relativ früh, weil ich einfach gemerkt habe, ey, Geld ermöglicht einem ja schon sehr, sehr viel. Mhm. Und ich müsste jetzt lügen zu sagen, es ist jetzt nur diese finanzielle Sicherheit gewesen, die mich da jetzt aber in diese Orte gebracht hat. Es war auch wirklich einfach dieses, ich kann so viel gestalten. Das war ein Tool. Ja. Ich habe Programmieren als Tool verstanden.
Mhm.
Mehr noch als jetzt, das ist jetzt meine Leidenschaft. Das ist jetzt, was ich jetzt komplett in Fleisch und Blut übersetzt. Und das habe ich vor allem gemerkt, als ich dann mit meinem Informatikstudium begonnen habe, weil dann schaust du links und rechts und die Leute sind halt schon mega krasse Genies, habe ich das Gefühl, im Programmieren und können das richtig gut, weil sie einfach als Kinder schon, ich weiß nicht, Spiele programmiert hatten oder dann Eltern hatten, die ihnen dann vieles beibringen konnten. Und das hatte ich halt alles nicht. Und dieses Versprechen von, mach dir keine Sorgen, du kannst studieren, auch wenn du nicht so viel Erfahrung hast. Ja. Und dieses Versprechen gilt zwar, aber niemand spricht darüber, wie viel Privilegien dafür eigentlich noch gestellt werden müssen, dass das auch alles gut klappt. Und dementsprechend musste ich mir jetzt auch das Studium währenddessen natürlich auch, ich musste währenddessen auch arbeiten.
Ja.
Ich habe mich dagegen entschieden, irgendwie auszuziehen früh, weil ich mir das auch einfach nicht leisten konnte oder meine Eltern sich eine extra Miete nicht leisten konnten. Und dann, habe ich halt selber geschaut, okay, wie kann man dann vielleicht ein bisschen Geld machen. Also
ich hatte es eher motiviert, noch stärker danach rauszugehen.
Für mich schon.
War das in deinem Freundeskreis dann genauso? Oder wie muss ich das vorstellen? Hattest du Freunde, die auch so einen Weg gegangen sind? Oder warst du da?
Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich in meinen Freundeskreis mit 16 schaue, überhaupt nicht. Aber deswegen habe ich mir dann Leute gesucht, die dann ähnlich ticken.
Ja.
Ich habe dann online, danke Internet, ich habe dann online ein paar Leute gesehen, 10, 15 Leute habe ich zusammengefunden quasi, die interessiert waren daran, ein Börsenplanspiel mit mir aufzubauen.
Mhm.
Und das Börsenplanspiel wurde dann zeitweise auch zum größten Börsenplanspiel Deutschlands und hieß Tradity, gibt's immer noch, wird im Moment von WHU-Studenten auch weitergeführt. Und das Coole daran war halt, dass wir von Schule zu Schule teilweise gegangen sind, das Ganze vorgestellt haben, mit Lehrern gesprochen haben. Hey, warum solltest du dich jetzt mit Börse auseinandersetzen? Wieso ist es wichtig, als junge Person sich damit auseinanderzusetzen? Und da war auch schon damals, boah, ich glaube jetzt mittlerweile 15 Jahren, Rentenlücke ein Thema, Frauen ein Thema. Das war noch nicht so im Kommen. Auch als ich das Buch Moneymakers dann über diese...
War das die logische Konsequenz dann? Also das Moneymakers, war das Buch, aus dem Spiel her? Also
ja, tatsächlich, das war ein FAQ. Also wenn man so möchte, die Fragen, die mir am öftersten gestellt wurden, während ich dieses Börsenplanspiel auch mit aufgebaut habe. Also ich war die CTO, ich habe das quasi für 5+ Jahre quasi gemacht, so ein Non-Profit. Wir haben das aufgebaut und wir haben einfach sehr viele Fragen bekommen. Und diese ganzen Fragen habe ich dann immer irgendwann zu so einer kleinen Bibel zusammengestellt und ich so, okay, irgendwas muss ich jetzt damit machen.
Ja,
wieso denn kein Buch? Und dann habe ich einfach mal einen Verleger geschrieben. Ich so, hey, ich finde die Bücher, die du hast, sind voll cool. Du hast hier die Nike-Biografie, du hast irgendwie die Steve Jobs-Biografie. Wärst du nicht auch interessiert an so einem Buch? Und er meinte so, ja, klar, können wir gerne machen. Und da habe ich dann schon so gemerkt, man muss also eigentlich nur fragen.
Ja.
Und das größte, schlimmste, was kommen kann, ist ein Nein oder man wird ignoriert.
Mhm.
Und im Zweifel kannst du dann nochmal fragen, irgendwann in ein paar Jahren oder ein paar Monaten nochmal. Und so kann man mein Leben so ein bisschen zusammenfassen. Diese erste Hälfte ist sehr viel Begeisterung für Tech, für Börse. Mhm. Sehr viel das Gefühl von, ich will genau das wissen, was ich gerade alles aufgesogen habe, auch wieder weitergeben, weil ich habe dann echt gemerkt, es gibt leider nicht so viele Menschen, die dann so aussahen wie ich, geschweige denn überhaupt Geflüchtete waren und sich für diese Themen so interessiert haben.
Ja.
Und da war ich dann ganz froh, als es dann auch so gut eingeschlagen ist.
Wie hast du dich
ist.
Dann, quasi hast du gesagt, wie hast du dich dann finanziert? Weil das war ein Non-Profit-Geschäft.
Genau. Ich habe nebenbei in einem Inkubator gearbeitet, im Gründerzentrum Zollhof, das war in Nürnberg. Also das habe ich zeitweise gemacht, da war ich Head of Communications und habe da ganz viele Startups begleitet, auch auf ihren ersten Pressemitteilungen, wie sie ihre Mission irgendwie auch formulieren. Und das fand ich sehr spannend, weil da habe ich natürlich auch ganz viele Geschäftsmodelle auch kennengelernt und so verstanden, okay, wie sollte man auch mit der Presse sprechen?
Das ist echt eine spannende Kombi, das aber ich selten. Also du bist wirklich vom Coding, Kommunikation und BWL-Know-how. Also weil du so Geschäftsmodell ist, weil das ist ja, da hakt es ja leider oft, dass man sagt, das ist so ein tolles Produkt oder was heißt tolle Produkte, muss immer Kunden, aber es ist spannend, dass aber was ist denn da?
Also, ich habe das Gefühl, die Startup-Welt vereint das alles. Man muss ja alles irgendwie schaffen.
Ja, ist richtig.
Das Ding bauen. Aber, das Ding vermarkten und das Ding auch, das muss ja auch mit dir irgendwie im Einklang sein.
Ist
und dann,
so,
und dann müsste diese Kombination auch irgendwo gegeben sein. Und das war für mich halt, eine sehr spannende Zeit, wo ich sehr viel gelernt habe. Ich habe dann weitergemacht im Studium. Ich habe dann eine kleine Pause gemacht, quasi nach diesen 4 Semestern Computer Science. Es war ein bisschen gezwungen, würde ich sagen, weil ich habe dann gemerkt, ey, ich finde irgendwie nicht so richtig.
Für dich gezwungen oder von der Außenwelt?
Die Pause war, weil ich wirklich gemerkt habe, ich finde keine Freunde im Studium. Dieses Studium war sehr, sehr anstrengend. Ich habe sehr viel Respekt davor, vor jedem, der das irgendwie auch komplett zu Ende macht. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich weiß nicht, ob das Programmieren an sich dann mich nicht mehr so interessiert hat, beziehungsweise die Tiefe. Es gibt diesen Unterschied in Amerika, den man macht zwischen Computer Science und Coding.
Ja.
Den macht man in Deutschland nicht so sehr. Und ich habe das Gefühl, mir wurde einfach was Falsches versprochen. Ich bin in dieses Studium gegangen, nach ganz vielen Coding-Bootcamps und nach diesen ganz, also nach ganz vielen Hackathons und wo du wirklich hands-on an dem Produkt bist. Und dann bist du da in diesem Informatikstudium an der Uni und dir wird erstmal beigebracht, du darfst keinen Partner haben, in dem du arbeitest und du musst das alles selber erstmal komplett programmieren und das, was du programmierst, ist auf einem Level, das halt erst relevant wird, wenn du wirklich bei großen Unternehmen anheuern möchtest, was ich ja nie wollte. Ich wollte nicht.
Da aber zum Teil auch nicht. Also ich habe noch Systementwurf, Pflichtenheft und so. Das ist ganz spannend, weil das hört man oft. Viele denken ja auch Mathematik, Informatik, Programmieren, das sind halt völlig unterschiedliche Disziplinen.
Völlig unterschiedlich.
Aber die meisten denken halt auch Informatik gleich, genau wie du
sagst. Ich kann bis heute nicht sagen, wozu ich so viel Mathe gemacht habe in meinem Informatikstudium. Ja. Wo war die Verbindung? Mhm. Vielleicht irgendwann im Master wäre das ja relevant geworden. Okay, wenn ich da jetzt irgendwelche.
Oder im abstrakten Sinn von Logiken vielleicht.
Genau.
Aber es ist eigentlich eine völlig andere Disziplin.
Ja.
Aber die meisten Leute sehen es immer als eins.
In das. Ja, nee, freue ich mich, dass du das auch so sie.
Ja, ich bin ja auch da durchgegangen.
Ja, genau. Und dann war ich halt, habe ich ein Stipendium bekommen.
Ja.
Das war relativ witzig. Das war auch so eine Geschichte von einfach mal fragen und einfach mal bewerben.
Mhm.
Das war so eine Werbung auf Facebook, die mir übergespielt wurde von,
War das diese 400 Dollar oder Euro?
Nee, das waren 10.000 Dollar.
Ach, aber es gab aber was mit 400 in deinem Kontext.
Ich habe viele Stipendien bekommen, ehrlicherweise.
Nee, nicht Stipendien, irgendein Werbethema, wo du dann irgendwas draus gemacht hast.
Ah, ja, das war mit O2 gemeinsam. Ah, die haben so einen Non-Profit-Zweig gehabt, hieß Think Big, war für Jugendliche. Und die haben mit 400 Euro damals quasi meine Programmierclubs finanziert. Ja. Und dann habe ich kleine Dinge.
Warum habe ich
es
kurz zwischengefragt? Ja. Weil ja immer die Leute gleich, gerade bei Startups, ich brauche erstmal, keine Ahnung, ein Funding von mehreren Millionen.
Ja.
Und dann fand ich es. Hat mich amüsiert.
Alles bootstrapped.
Genau, es geht auch, man kann unterschiedliche Wege gehen. Es gibt nicht den richtigen, falschen, aber das deswegen sollte man nur die kurz rein.
Ja, genau.
Aber dann Stipendium?
Genau, ich habe dieses Stipendium bekommen, weil ich mich einfach beworben habe. Es war so eine Facebook-Werbung und die war ganz.
Also keine Kontakt oder so?
Nein.
Krass.
In dieser Facebook-Werbung stand einfach, ich glaube, ich muss meinen Algorithmus darauf angepasst haben, aber da stand, willst du in Silicon Valley und willst du mit einem Milliardär arbeiten? Und ich so, ja. Klick mal drauf.
Echt? Ich hätte gedacht, das ist irgendein Spam-Scam.
Finde ich gut. Personenbezogene Daten wurden hier gut verwendet. Da hat jemand gecheckt, diese Frau steht auf Startups. Und da habe ich mich einfach beworben.
Und es war echt noch Facebook. Wann war das
dann? Das war Facebook damals. Das war 2016, 17 vielleicht.
Ja, okay.
Ja, genau. Und ich habe da drauf geklickt und mich dann einfach wirklich innerhalb von einem Tag irgendwie beworben. Ich habe da so einen Rap geschrieben, weil die so eine kreative Bewerbung haben wollten, so typisch amerikanisch. Und dann habe ich 3 Tage später einen Anruf bekommen und die meinten, ja, wir nehmen dich. Und ich so, okay, scheiße, ist das jetzt Spam? Ist das ein Betrugsfall? Ja. Ich war halt 18, als ich diesen Anruf bekommen habe.
Aber woher wusstest du, dass es typisch amerikanisch ist für dich? Also du hast, naja, du hast noch gar nicht die Erfahrung? Oder?
Ach, ich hab damals schon so die ganzen Magazine und Interviews gelesen und die fanden das ja immer so ganz toll, die Amerikaner, wenn man ja so raussticht aus der Menge.
Ja, aber das
und
muss man erstmal erlernen und verstehen. Krass, das heißt also nicht in Amerika, sondern über Konsum von Inhalten und ja, okay, krass.
Ja, Popkultur hat mir da einiges, glaube ich, mitgebracht und
Und dann haben die gesagt,
auf jeden Fall,
komm.
Genau, ja, komm. Und ich habe dann erstmal gefragt, warum gerade ich? Und dann meinten sie, ja, du warst die Einzige, die sich beworben hat.
Ja, ja, weil jeder gedacht hat, das ist ein Spam.
Weil jeder wahrscheinlich dachte, das ist eine Verarsche.
Ja, klar.
Und ich so, ja, das ist super, toll, okay. Nee, also ich war eure beste Bewerberin.
Ja,
und dann,
so.
Ja, genau. Und die meinten, ja, so in etwa könnte man das sagen. Und ich so, alles klar, ich pack die Sachen, ich komm rüber. Nee, es war total cool. Und direkt am ersten Tag in Amerika, mein Geburtstag, verstehe ich so, oh Moment, es ist gar keine normale Uni irgendwie. Das Ding heißt Draper University, aber das ist keine University. Das ist ein Ort, schaut aus wie so ein 5-Sterne-Hotel. Im Hintergrund ist ein Swimmingpool zu sehen. Der Gründer, also der Draper selbst, Tim Draper, hat sich irgendwie als Superheld auf der Wand verewigen lassen. Und in der Lobby steht ein riesen Tesla. Und ich so, da muss ich nochmal nachfragen, ob das akkreditiert ist hier, ob die Uni, an der ich auch studiert habe, ob die das überhaupt annehmen.
Yeah.
Und große Überraschung, die haben gesagt, nee, das ist keine echte Uni, die ist nicht akkreditiert. Und dann dachte ich mir auch, okay, typisch amerikanisch, dass sie da irgendwas Universität nennen und dann am Ende ist es eben nicht das ganze Ding. Aber ja, da habe ich halt eben einiges gelernt, was ich jetzt kritischer beäuge.
Und wie war das damals, noch ganz kurz, weil du warst 18, hast du gesagt?
Genau.
Jetzt seid ihr ja, hast du vorher auch erzählt, aus dem Irak raus, wie war das für deine Eltern? Ich frage das immer, finde ich mal ganz spannend.
Ja.
Waren die das gut, dass du da, ich meine, dass du über den Teich gehst und weg bist, nachdem man ja eh schon keine leichte Vergangenheit, und dann würde ich mir vorstellen, jetzt als Papa kann ich das sagen, dann würde ich mir einfach, nicht, dass es gut ist fürs Kind, aber dann klammert man ja eher, so stelle ich mir das dann immer vor, nur mal so als Neubi, wie war das da, bist du ein Einzelkind?
Nee, ich habe eine ältere Schwester und tatsächlich hat sie eine Rolle gespielt in dem Ganzen, weil meine ältere Schwester hat natürlich ist alleine erstmal alles durchgegangen. Das Schulsystem hat sie meinen Eltern erklärt. Schau mal, Mama, Papa, es gibt Gymnasium, Realschule, Hauptschule.
Die Wege auch für dich vorbereitet.
Genau, und dementsprechend haben meine Eltern sich sehr viel auf meine Schwester verlassen. Wenn meine Schwester dem ganzen Vertrauen schenkt und sie ist 6 Jahre älter, dann muss da ja was dran sein. Ja. Und dann hat meine Schwester ein gutes Wort für mich eingesetzt.
Okay.
Und sie so, ja,
spannend.
Entspannt euch mal. Das ist ein 3-Monate-Ding und sie wird da wieder zurückkommen.
Und dann hast du angerufen, du, es ist gar keine Unipapa-Mama.
Nee,
und
ich hab das gar nicht
Tesla
gesagt.
Dann ich auch sagen,
die hören die Podcasts hier nicht, aber die wissen gar nicht, warum ich dann random ein neues Studium angefangen habe. Aber nee, also das ganze Ding war halt für sie witzig, weil sie einfach gesehen haben, oh, meine Tochter kann da auf jeden Fall halt einfach mal for free in Kalifornien sein.
Ja.
Das könnten wir uns niemals leisten.
Ja.
Dann machen wir das doch. Machen wir das doch möglich und sagen, ja, das arme Mädchen hat überall schon Poster von Bill Gates hängen. Lassen wir sie doch mal hier die Illusion sprengen vielleicht.
Aber war es dann trotzdem ein bisschen dieses Traum erfüllt? Also vom Poster von Bill Gates jetzt plötzlich da zu sein?
Auf jeden
und
Fall.
Auch in diesen, wir kommen ja noch zur Wende, aber bis dorthin ist ja erstmal das
auf
in der strahlende Augen
Fall.
Wahrscheinlich zu sagen, okay, hier, jetzt bin ich bei der heißen Scheiße angekommen.
Heiße Scheiße, ja, du hast es gesagt. Also es ist genau das gewesen. Es war ein Traum in Erfüllung gegangen.
Ja.
Ich war dann in Amerika, ich wusste, okay, dieser Mann war einer der ersten Investoren von Elon Musk. Und ich weiß nicht, ob du die Diskussion um Elon Musk noch so weißt, aber am Anfang hat man ja wirklich noch so wirklich Diskussionen gehabt, ob das ein Social Entrepreneur ist. Also wirklich jemand, der Sozialunternehmertum macht mit seiner Elektromobilität. Und da wurde dann ganz viel diskutiert, dass er den Klimawandel ja auch irgendwie stoppen könnte mit seinen Ideen und so weiter und so fort. Und ich fand das,
das weiß ich schon
mega
noch,
cool. Ich fand das einfach super, super cool. Und ich weiß noch, ich habe dann so T-Shirts getragen von Elon mit Occupy Mars. Das hat er ja damals auch schon so ganz groß postuliert. Oder ich habe dann die Tesla-Gebäude besuchen können oder Instagram-Offices. Und Ich habe von Tim Draper selber gelernt, okay, worauf achtet so ein VC, worauf achtet so ein Investor? Mit wem unterhält er sich denn auch, um die Ideen gut zu finden oder auch nicht?
Also war es direkt auch an ihm dran sozusagen?
Ja, also jeden Tag haben wir dann halt mit ihm quasi auch die ganzen Business-Ideen gesprochen. Ich glaube, wir waren in dem Kurs 60 Leute oder so, vielleicht ein bisschen weniger sogar noch. Krass, und sehr international, und wir hatten dann halt am Ende des
Mega
Programms...
Mega Netzwerk da auch schon aufgebaut, oder? Ob genau. Nicht, das passiert dann ja, das ist ja Wahnsinn.
Ja, da kamen ja jeden Tag drei, vier Unternehmer aus der Bay Area, die er selber supportet und finanziert hat und haben dann halt aus dem Nähkästchen erzählt und am Ende dann die E-Mail-Adresse dagelassen. Und das war halt super.
Ja, klar.
Genau. Und so kam dann auch mein erster Job direkt nach dem Programm mit Hyperloop Transportation Technologies, wo ich dann auch Dirk Alborn beziehungsweise die ganzen Leute auch kennengelernt habe. Und ich war so... Ey, voll cool. Also Silicon Valley, nice. Das müssen wir wieder nach Deutschland bringen, diese Mentalität. Ja. Und das habe ich dann auch über verschiedene Interviews und halt eben auch diese Startup-Inkubatoren oder Programme, die ich dann auch mit unterstützt, als auch selber durchlaufen hatte, immer wieder versucht zu betonen, wir müssen diese amerikanische Mentalität haben von fail fast, fail better, ich weiß nicht, go fast and break things.
Ja.
Du kennst sie alle, die Sprüche. Es ist nicht so, dass ich jetzt gegen all diese Sprüche bin, aber wir wissen jetzt mittlerweile, wohin diese Mentalität, die Tim Draper ja auch hat, wohin sie auch geführt hat.
Mhm.
Weil einer der Leute, die mir dann auch quasi begegnet sind in dem Programm, war Sam Altman selbst.
Mhm.
Der war damals noch gar nicht so gehypt, aber Sam war halt damals schon so der Chef von Y Combinator, also einer der Startup-Spielen natürlich. Und Y Combinator, also das war also, Sam Altman hat ja so ein Kingmaker, eine Kingmaker-Rolle fast schon gespielt. Der hat ja entschieden, in wen investiert wird und in wen nicht. Ja. Und der hat ja schon damals dann Peter Thiel ja auch eingeladen.
Mhm.
Und der hat dann ganz klar gesagt, versucht als Startup Monopolisten zu werden. Mhm. Also versucht wirklich ein Monopol aufzubauen.
Ja, die meinen, das Winner takes it all ist wörtlich gemeint. Das wird in Deutschland oder Europa immer vergessen, finde ich, wenn es heißt wie Silicon Valley, denke ich. Aber Leute, guckt da mal genau hin. Es will gar nicht werten, gut, schlecht, aber da gibt es keinen Wettbewerb dann mehr. Das ist nicht der ihr Anspruch.
Genau.
Sondern die wollen alles und das meinen die genau so.
Ganz genau.
Mhm.
Und das ist für mich immer dieser Widerspruch von, manchmal, wenn ich sie sehr kritisch beäuge, wird mir dann hinterhergerufen, dass ich so Antikapitalistin bin. Und dann denke ich mir so, aber das ist doch gar nicht mehr Kapitalismus, wenn es keinen Wettbewerb gibt.
Nee,
das macht doch den Kapitalismus aus.
Richtig.
Wir wollen doch für einen guten, gesunden Wettbewerb stehen. Wohingegen
und
diese Menschen.
Also ich meine, man kann einen Anspruch haben, dann sagt man so, flapsig, wäre schön, wenn Monopol hätte. Ich sage, aber dann wird es schlecht.
Genau. Und ich bin sogar noch dabei zu sagen, okay, ein temporäres Monopol ist okay. Weil in der Forschung gibt es das natürlich auch. Dann hast du verschiedene Patente und so weiter. Okay, das kann man ja alles machen.
Die laufen halt auch aus. Die großen Medikamente, gerade Namen vergessen, also wenn sie da die hunderte von Millionen investiert haben und dann den Blockbuster, wie sie da nennen, da immer in der Pharma-Dings. Auch nicht immer schön, aber es ist halt nicht forever. Und jetzt wird es größer, größer, größer. Und dann sagen wir, da sind wir aufgewacht, weil ein Fable 5 gesperrt wird. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also das ist jetzt ein bisschen, da gab es mehr Wahnsinn. Aber jetzt warst du eigentlich in der Phase war ja erstmal trotzdem, du hast jetzt ganz, ganz große Namen auch gesagt, wo ja wahrscheinlich ganz deutsch, erzähl mal, wie sind die und weiß jetzt nicht was. Dann sperbt es ja auch ab, du wirst ja selber eine sehr bekannte Persönlichkeit für das Ganze. Stehst dann auch plötzlich für was? Ob man es dann, weiß ich gar nicht, muss man sagen, ob man das dann will oder nicht. Zu der Zeit wahrscheinlich wolltest du das auch.
Ja. Das hat mir natürlich viele Türen geöffnet.
Ja, na klar.
Ja.
Aber es ist ja okay, du bist auch gegangen. Also du bist eben nach Amerika, du bist da hingegangen, du hast es halt gemacht. Du hast dich beworben, offensichtlich waren die anderen zu blöd oder nicht oder haben gedacht, es ist eben ein Spam, aber man muss es halt machen. Weil wir reden auch immer sehr gern viel über irgendwas und dann kommt man nicht ins Machen und auch in jungen Jahren sagen, okay, ich gehe da jetzt auch alleine hin, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja,
so,
genau.
Auch das muss man halt erstmal machen.
Ja.
Und dann wird die Sache gehen und dann schenkt einem dort ja eben keiner was.
Ja.
Die gucken auf Leistung.
Genau.
Leistung ist dann in deiner Zeit, in deinem Know-how.
Ja.
Und wenn du das halt nicht bringst, dann geht es auch, ja, mal lang die Leute kennen, ist mal auch wieder raus.
Ja. Also ich hab wirklich viel gelernt, einfach in dieser Zeit, wie diese Menschen an Geschäftsideen rangehen. Also dieses, ich habe ja dann auch selber eine Beratungsagentur gegründet, Co-Design Factory. Das haben wir dann so 1,5 Jahre gemacht und dann haben wir gemerkt, okay, die Menschen, die wir auch angeschrieben haben. Es waren alles selber sehr bekannte Startup-Gründer, aber auch Professoren, Influencer. Das waren alles so starke Eigenmarken. Die wurden dann ganz oft auch einfach für Keynotes angefragt. Und wir so, okay, warum machen wir eigentlich dieses Zickzack, dass die Leute erstmal als Keynote-Speaker angefragt werden und dann als Berater?
Ja.
Gehen wir doch straight zu Keynote-Speaking und dann, wenn sie wollen, können sie noch als Berater irgendwie auch aktiv werden. Und dann haben wir das, und dann bin ich quasi raus und es wurde zur Speaker-Agentur umgewandelt, wo ich eben auch jetzt gerade gelistet bin bei Disrupting Minds. Das ist quasi die Hintergrundgeschichte von Disrupting Minds. Und genau, dann habe ich über verschiedene Gründerzentren, unter anderem war ich jetzt just bei Evor, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die sind, das ist unser Y-Combinator quasi in Europa. Und Evor war halt auch total so ein Ort, wo man genau diese Gründermentalität nochmal auch mitbekommt, die einem in Amerika auch mitgegeben wird. Und ich habe dann zwei Ideen da verfolgt, einmal im Digital Health Bereich und einmal aber auch im KI-Bereich. Und ich habe jedes Mal wollte ich groß werden und genau diese Mentalität umsetzen. Und jedes Mal habe ich Goals von Investoren bekommen, also wirklich im Millionenbereich. Und dann wurde ich aber von einer unmöglichen Frage gestellt. Also wirklich eine Frage, die dann an meine moralischen Grenzen rankam. Und wenn ich jetzt im KI-Bereich die Frage formulieren müsste.
Was ist das für eine Frage?
Naja, im Grunde genommen war die Frage, im KI-Bereich war das jetzt, also bei dieser KI-Idee war die Frage, bist du bereit, diesen Kreislauf, aus dem du jetzt versuchst zu entfliehen, bist du bereit, den für andere aber weiterzuführen? Weil ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, aber die Menschen, die natürlich beispielsweise Daten trainieren, die dann für die KI genutzt werden können, diese Menschen werden oft nicht gut bezahlt. Und diese Menschen sind oft in prekären Verhältnissen selbst und versuchen, denen zu entfliehen. Und in meinem Fall war das so, dass wir mit so einer Organisation hätten arbeiten müssen, die genau, und das wusste man, schwarz auf weiß, die genau mit diesen Menschen gearbeitet hätte, die in diesen prekären Verhältnissen wären. Und auch das Produkt war nicht fehlerfrei. Das hätte an Journalisten quasi rausgehen müssen und die Informationen, die in diesem Produkt waren, waren auch nicht so komplett verlässlich.
Ja.
Also die KI hat halluziniert
ja.
und Fehler ausgespuckt. Und es war, und das war für mich so der Moment, so kann ich hinter diesem Produkt stehen? Ich bin selber geflohen.
Ja.
Will ich Menschen wirklich beschäftigen, die nicht aus ihrer Situation entfliehen können? Oder will ich nach Alternativen suchen, die eine ethisch vertretbare, ein ethisch vertretbares Training möglich machen.
Wie kam es dann zu dem Twist? Weil es eigentlich, da will jetzt gleich jeder Ja sagen, ist doch super, aber du bist ja eigentlich genau aus der anderen Welt gekommen. Also von dieser University, wo ein Stück Traum war bei dir, die einem genau andersrum polt. Also du bist ja auch neu gecodet als Mensch dann.
Ja.
Also wie kamst, also ich stelle mir es wahnsinnig schwer vor, dann umzudenken. Das klingt jetzt immer so unmoralisch, da kannst du keine Menschen aus, aber du bist ja, die machen alle und das ist gut. Und dann ist ja das, dann sind wir ja als Mensch auch manipulativ und dann noch in jungen Jahren dann noch vielleicht auch mal mehr.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir war, aber du bist ja gegen was gegangen, wo wahrscheinlich alle anderen sagen, das ist doch der richtige Weg in der Bubble, wo du da rumgeturnt bist.
Das ist so eine spannende Frage. Ich versuche das selber herauszufinden, warum das gerade bei mir so krass, warum der so krass ausgeschlagen hat bei mir. Weil bei mir war das teilweise wirklich so, dass ich diese Artikel gelesen habe, die dann rauskamen von, dass diese Arbeiter nur $2 irgendwie am Tag verdienen teilweise, dass ich nicht schlafen konnte in der Nacht. Und ich war so, ich weiß nicht, ob ich das will. Da hat was in mir so wirklich, mein Wertekanon hat da ein ganz klares Nein gesagt. Und ich habe mich dann quasi mehr eingelesen und noch mehr über diese ganzen Dinge erfahren. Und ich habe dann auch eine Alternativlösung vorgeschlagen für die Investoren, beziehungsweise auch für meinen Co-Founder, mit dem ich mich ja auch nicht, also von dem ich mich ja auch nicht trennen wollte.
Ja.
Und diese Lösung hätte halt länger gedauert und hätte auch mehr gekostet. Und am Ende des Tages, go fast and break things, macht das Ganze natürlich unmöglich. Und ich bin diesen Menschen auch nicht sauer, dass wir uns jetzt aus diesem Grund quasi trennen mussten. Da ist wirklich überhaupt kein böses Blut. Wir reden auch alle noch miteinander. Aber es ist für mich ein Moment gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche hier kurz eine Pause. Weil ich muss wirklich lernen, was es ist, was mich hier an dieser ganzen Industrie nervt. Und was mir auch negativ einfach aufgefallen ist. Und es ist für mich das gewesen.
Dein Prozess mit dir selber oder gab es Außeneinflüsse oder vor?
Das war alles innerhalb von einem Monat.
Okay.
Genau, weil der Moment, an dem ich diese Bedenken geäußert habe, da war dann schon für die Investoren klar, da braut sich was zusammen, das könnte zu Streit führen, das könnte zu Konflikten führen in der Zukunft. Und dann wurde auch schon die Frage gestellt, ja, schau mal, die Perspektive wird wahrscheinlich sein, dass wir das eskalieren wollen. Und das wird wahrscheinlich sehr viel mehr verlangt von dir, dass du über diesen Fakt hinwegsehen kannst. Kannst du das? Und ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht. Und für manche Menschen, die das jetzt hören, ist das wahrscheinlich so dieses englische, you don't have what it takes, sie hat nicht dieses Gründerding gehabt in dem Moment. Und da muss ich jetzt sagen, okay, vielleicht ist es das. Und es hat mich dann in diese andere Richtung verleitet, wo du mich jetzt quasi auf der Bühne siehst, wie ich kritisch und in Form von Büchern quasi über meine Zeit spreche, beziehungsweise über diese ganzen Systeme, die natürlich dort auch herrschen und ich kritisiere. Aber ja, ich musste mich erstmal da reinlesen. Was ist denn die Kritik genau daran? Und dann habe ich neue Worte gelernt, um mein Gefühl auch zu beschreiben, diese Unzufriedenheit. Oder ich habe dann wirklich Statistiken und Zahlen bekommen, wo ich dann gesehen habe, ey, da ist eine große Vermögensungleichheit auch unter diesen Menschen, die dann erfolgreich sind im Silicon Valley versus die es versuchen zu sein.
Ja.
Genau, und das hat mich dann dazu bewegt, Leute zu interviewen, Menschen auch zu begleiten. Und tatsächlich war für mich LinkedIn ein super Ort, wo ich die ersten Leute gefunden habe, die auch da ein bisschen anders gepolt sind.
Ja.
Ich habe dann mein Feed quasi auch angepasst und habe dann erstmal alle Leute erstmal entfernt, die komplett pro KI waren, die ganze Zeit. Ich so, okay, ich möchte nicht die kritischen Stimmen mal hören. Ich möchte sie im Feed sehen.
Ja.
Ich habe nicht die Kontakte entfernt, sondern einfach nur,
zu tweaken.
Genau, einfach mal dem Algorithmus zu vermitteln, ich bin kritischer. Ja. Schauen wir mal weiter.
Ja.
Und einer der Gründer, die mich dann auch total krass begleitet haben in dieser Zeit, war Sebastian Klein. Sebastian Klein hat selber ein Exit mit Blinkist gemacht mit der App und war ja super erfolgreich auch damit und hat aber dann sein Geld in Form von wirklich Startup-Kapital an Leute weitergegeben, also fast sein komplettes Geld, was er mit diesem Exit verdient hat, an Leute weitergegeben, die halt Social Entrepreneurs waren, also wirklich für Sozialunternehmertum und hat sich dann auch mit so verschiedenen Fragen von wie viel gehört einem das Unternehmen am Ende, zu an wen wird das dann vererbt und diese ganzen Erbenfragen, steuerlichen Fragen, ist das eigentlich noch ein gerechtes System hier in Deutschland, was müsste sich verändern? Ich habe dann so wirklich viel von ihm gelernt, neue Kontakte auch bekommen, Millionäre kennengelernt, die auch diese ganze, ich weiß nicht, ob du die kennst, Tax Me Now-Bewegung, also Millionäre, die wirklich selber sagen ich muss mehr besteuert werden. Und ich war so, wow, das ist ja eine ganz andere Mentalität, als was ich da in Amerika gesehen habe.
Ja.
Das sind ja auch alles erfolgreiche Unternehmer.
Aber der Weg dahin war immer dein eigener Schritt. Also so wie du allein, also kriege ich das richtig auf die Kette, also wie du dich entschieden hast, mal mit dem ganzen Coding, war dein allein. Ja. Klar hast du ja Leute dann gesucht, aber du hast jetzt immer, also ist ja fast, parallel ist ja da vom Vorgehen, wie du es gemacht hast.
Ja.
Also du hast da was gesehen, du hast gemerkt, die habe ich nicht, die muss ich mir jetzt finden, dann gehe ich allein dorthin, dann merke ich mal zusammen, versuchst es gerade zu greifen und dann merkst du, das ist eigentlich nicht das, was zu dir passt. Und dann bist du wieder raus und es wird dir immer schwerer, das rausgehen eigentlich, weil die Bubbles werden größer, man ist selber ein bisschen reifer, älter, man merkt, okay, das hat jetzt auch einen Impact, wenn ich rausgehe, weil dein Co-Fund denkt ja, was soll denn jetzt der Scheiß?
Ja,
also,
genau.
Wir haben doch gesagt, wir rocken das Ding hier durch.
Ja.
Und jetzt sagst du mir plötzlich was von Werten oder was ich wie. Also, weil, ob der jetzt so ist, aber das sind ja, ist ein ganz anderer Schritt nochmal wie dort, aber du hast das eigentlich wieder gleich das Playbook fast, will ich sagen.
Es ist immer selbst. Man muss ja auch irgendwie auch im Einklang mit sich selber sein. Also ich bin ja auch ein großer Fan davon. Genau.
Macht man es dann auch. Und dann sagt man, das ist immer, danach sagt jetzt jeder bestimmt, das ist super, genau so muss man es ja machen. Aber die Frage ist ja, wenn du selber in Entscheidung stehst, also zu vielleicht 1-Million-Exit und auch das mal Traum gewesen, jetzt kann man auch wieder diskutieren, das ist gut, aber wenn es dann, und dann zu sagen, nee, das ist es gerade, das ist schon was anderes, wenn man selbst entscheiden muss.
Das war nicht einfach. Ich glaube, ich habe einen Monat lang jeden Tag geweint. Also das war so ein krasser mentaler Schritt für mich, zu sagen, Mensch, ich bin so kurz davor, genau aber, meinen ganzen Traum zu erfüllen.
Du wusstest einen Monat lang, um an dem mal zu bleiben. Genau. Ist aber richtig, auch wenn es dich...
Ja. Also ich habe da auch mit meiner Familie drüber gesprochen und die meinten so, ah ja, wir sehen dich hier gerade und das ist, du bist nicht mehr die Aya, die so glücklich war über die ganze Startup-Industrie und so weiter, weil du bist gerade unfähig, über diesen Fakt hinwegzusehen. Und ich glaube, da ist sehr viel drin, was du, wo du reinschauen musst. Und vielleicht ist es einfach gerade nicht deine Idee.
Ja.
Geh doch einfach mal raus und schau dir einfach mal an, vielleicht gibt es da noch etwas, was du wirklich vollen Herzens machen kannst.
Ja.
Und das spielt für mich schon eine große Rolle, dass man hinter dem steht, was man da draußen auch formuliert. Und
ich glaube, man merkt es auch immer. Ich glaube, das kann man jedem Unternehmer sagen. Du merkst immer, wir haben seine Eltern gesagt, ey, mach, was dir Spaß macht.
Genau.
Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann stehst du nicht, also das ist ja eine Kette.
Ja.
Und dann,
weil dann fühlt sich die Arbeit wirklich wie Arbeit an. Nee, dann kann man nicht nachts durchmachen.
Ich glaube, ganz fest, da kommt doch nichts mehr raus dann.
Nein,
also
genau.
Ob das immer gut ist, dass einem Spaß macht, da kann man wieder philosophisch, aber es muss eine Grundlage und dann hast du wenigstens die Chance, gut zu sein. Das ist auch noch keine Garantie, nur weil jetzt
vor allem im Gründertum. Also deswegen fand ich es so wichtig, dass man, also dass ich da jetzt einfach ein bisschen näher reingucke.
Ja.
Weil, ganz ehrlich, also ich bin ja auch noch jung. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Tage gezählt sind.
Ja, ich habe dir gerade 10 Jahre draufgeschlagen im Intro, aber das ist du bist definitiv noch jung, du kannst noch sehr, sehr viel machen.
Ja, ich glaube, die ersten Menschen sind halt in dem Alter.
Musstest du damit, ich nehme mal so ein hartes Wort, mit Hass umgehen und so weiter? Ich meine, wenn man es so dreht, aus dieser Welt heraus, dann hätte ich jetzt erwartet, dass also auch noch Vorzeige, auch noch die Frau als Vorzeige, was super ist für Vorbild und so weiter, und die dreht jetzt aus dieser Welt. In die eigentlich entgegengesetzte Richtung, wo die alle hindrehen.
Ja, ich glaube, ich war Projektionsfläche für sehr viele Menschen, die ähnliche Gedanken hatten wie ich, die sich ähnlich unwohl gefühlt haben mit diesen ganzen KI-Trends und keine Ahnung was. Und dann haben die natürlich in die Kommentare ganz viele Meinungen und von Beleidigungen zu Name-Calling und so weiter, war da alles dabei. Aber vor allem hat man so ein bisschen rausgehört, diese Menschen habe ein großes Problem damit, dass ich da einfach rausgegangen bin. Dass ich mich einfach dagegen entschieden habe und diesen Weg nicht gegangen bin.
Ja.
Und es war so diese Mentalität von, ja, in Deutschland muss man doch irgendwas zu Ende machen. Man muss das doch zu Ende gehen.
Mhm.
Und da bin ich einfach nicht dabei. Diese Sunken Cost Theory, da bin ich nicht dabei. Das müsste man an meinem Leben schon sehen, meinem Lebensablauf.
Das hast du, glaube ich, schon mit deinem Börsenspiel.
Ja, genau.
Da kannst du irgendwann das Ding halt.
Also, egal wie viel Zeit du da in irgendwas investiert hast, wenn es sich nicht mehr richtig anfühlt, dann
kannst du das... Aber du hast positive Resonanz auch bekommen.
Natürlich.
Und aber auch...
Sehr, sehr viel. Ich habe mir eine komplett andere Bubble aufgebaut eigentlich. Also auch mit meinem Instagram. Ich mache das ja jetzt seit fast 7 Monaten oder so und... Ich habe irgendwie, glaube ich, 40.000 Follower jetzt in dieser Zeit irgendwie auch bekommen und das komplett ohne Ads, sondern ich habe einfach begonnen, meine Meinung innerhalb dieses Kosmos auf LinkedIn, auf Instagram zu teilen, weil ich mir dachte, ich glaube, mit diesen Meinungen bin ich nicht alleine.
Ja.
Und am Ende des Tages habe ich echt gemerkt, die Kommentare, die werden langsam positiver. Ja. Am Anfang waren die noch sehr feindlich.
Also das ist ja immer, man sagt ja, die liest man dann nicht und so, aber das ist ja doch immer so. Also es ist ja nicht so einfach, die Schale aufrechtzuhalten. Also oder war das so schnell auch, oder war es so schnell auch Positives, weil es wenn es erstmal so dich.
Ja, glücklicherweise war das so, dass auf LinkedIn alle mit Klarnamen kommentieren.
Ja.
Dementsprechend waren die nicht ganz so schlimm auf LinkedIn, die Kommentare. Ich habe sehr viel gelernt über die Kommentare, natürlich auch, wie man argumentieren muss, damit man seinen Standpunkt klar kommunizieren kann. Also ich bin auch niemand, der jetzt über die Also ich habe jetzt sehr viel über Moral und Werte gesprochen, aber in meiner Kommunikation wirst du das eigentlich nicht so sehen. Ich gehe schon über Zahlen, Daten, Fakten und Statistiken aus, die bei jedem eigentlich sagen sollen, hey, unsere Demokratie ist gefährdet gerade wegen dieser Vermögensungleichheit. Ja. Und dagegen sollte jeder sein.
Ja.
Ob jetzt Kapitalist oder Antikapitalist, mir so egal. Am Ende des Tages haben wir einen Billionär mittlerweile, Elon Musk, der halt einfach mehr besitzt als 46% der ärmeren Bevölkerung. Das ist
der Weltbevölkerung, oder? Ich glaube.
Ja, also wenn man sich anschaut, das ist die untere Hälfte. Ja. 46% von denen. Was meinst du?
Summe,
das kann doch nicht sein. Und der ist schon auf dem Weg zu seiner zweiten Billion.
Ja.
Also das ist halt krass, weil er so eine krasse Wette auf KI wirklich geschlossen hat. Und jetzt mit diesen Aktien, die er hat und hält, neue Unternehmen auch im KI-Bereich kauft. Und ich denke mir so, okay, wenn diese Bubble
mit der Mentalität der Winner takes it all, genau. Ja, das ist dann schon ein bisschen,
wenn diese Mentalität
soll man drüber nachdenken,
uns
ja,
über die Klippe bringt, dann möchte ich wenigstens die Warnung kurz vorher ausgesprochen haben. Also das ist so ein bisschen die Rolle, die ich habe, und da bin ich ganz froh eigentlich.
Und du hast nie gehadert mit?
Mit dieser kritischen Seite?
Ja. Also gab es da auch eine Zeit, wo du gedacht hast, habe ich es jetzt überzogen oder
die Frage war natürlich,
war das ja bestätigend eigentlich nur noch, dass dann jetzt geht's straight forward. Das ist schon, ich finde, die Werte bleiben wahrscheinlich gleich, aber so von der Außenperspektive nimmt man da zwei Eiers wahr. So. Also dann denkt man auch, da muss ja, und meistens ändern sich ja Werte, wenn es das so war, bei Menschen, wenn irgendwas ja eher sehr, sehr Schlimmes oder sehr Signifikantes im Leben passiert.
Ja.
Aber du hast eigentlich nicht den Wert geändert, nur die Sicht da drauf.
Genau.
So.
Die Werte haben sich nie geändert, aber sie sind mir halt wirklich einfach klar geworden, dass das Silicon Valley diese Werte nicht repräsentiert, von denen ich dachte, dass sie repräsentiert werden.
Also eher eine Erkenntnis als nicht bei dir eine Änderung, sondern die Erkenntnis, da ist was. Okay.
Das war es wirklich. Also mir war das wirklich bewusst, als ich dann mir auch Gedanken machen musste, okay, wen erkläre ich hier eigentlich als Feind in meinem Kopf?
Ja.
Und es waren nicht die Gründer, es waren auch nicht die Investoren, sondern es war für mich dieses ganze System, das eben diese Milliardäre überhaupt produziert hat. Und diese Milliardäre mal herzunehmen und zu sagen, okay, wir müssen mal mehr über Steuern sprechen. Ja. Wir müssen mal mehr darüber sprechen, warum er überhaupt so viel Geld anhäufen konnte. Ja. Und wie die KI das überhaupt möglich gemacht hat. Mhm. Also ne, wie KI Daten trainiert, wie KI zum Datenhunger beiträgt, zum Klimawandel beiträgt und so weiter und so fort. Das spielt ja alles eine Rolle.
Ja.
Ich so, okay, das ist mein Feind.
Ja.
Das muss ich mir erklären.
Aber das finde ich sehr schlau, weil das, was du sagst, gilt für große wie kleine Unternehmen genauso.
Hm.
Also System schafft immer Kultur oder Struktur schafft Kultur. Das ist ja nicht einfach da.
Ja.
Und das ist eigentlich Spiel. Man braucht manchmal Zeit, das zu verstehen, aber das ist überall fast gleich, egal
ist
wie groß
oder
klein.
Oder?
Ist so. Also es ist auch mein Key-Learning. Also das muss ich immer schmunzeln, wenn irgendwelche Unternehmen sagen, machen erstmal ein Kulturprogramm, die have fun.
Ja, genau. Also
es muss am System, an der Struktur, wenn du es. Und dann kannst du nur wirken, du kannst auch kein Mensch ändern. Das ist auch so eine Farce.
Ja.
Der Mensch kann sich selber ändern. Haben alle keinen Bock drauf so richtig, weil anstrengend. Also ist immer,
auch
was du gerade beschreibst, stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor.
Ja.
Also sich selber aus den Dingen rauszuziehen, weil man sagt, das passt nicht, aber das heißt, eine Veränderung bei sich herbeizuführen. Und das mögen wir eigentlich alle nicht. Wir sagen das immer so im Bewerbungsgespräch. Ja, ich liebe Veränderung, so ein Spaß sind das.
Ja.
Denn unser Biomechanismus ist ja darauf ausgelegt, Energie zu sparen. Das heißt, und es ist anstrengend.
Danke, dass du das sagst. Ja. Ich war ja komplett im Hustle-Modus auch beim Startup.
Mir,
da bist du ja von vorn bis hinten nur an dem Produkt interessiert. Ja. Wann hast du da überhaupt ein Buch mal in die Hand genommen, was mal themenfremd ist?
Ja.
Genau, das möchte ich gerade auch betonen. Also da hat mich kein Buch hingebracht, was ich jetzt mal über Vermögensungleichheit gelesen hätte. Wie soll ich überhaupt auf diese Sachen kommen?
Ja.
Also weder im Studium noch irgendwo anders lerne ich das kennen. Dementsprechend musste der Schalter im Kopf wirklich passieren und ich musste diese Grenzen wirklich am eigenen Leib spüren.
Mhm.
Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man so ein bisschen in Tune ist
mit
sich selber und ob das, was man macht, ob das mit dem noch übereinstimmt, wofür man stehen möchte. Ja. Deswegen bin ich so froh, dass du mich eingeladen hast, dass ich darüber sprechen kann, dass Leute darüber sprechen können.
Ich bin so froh, dass du das gemacht hast und jetzt auch hier. Wir kommen leider so langsam nicht zum Ende, aber ich glaube, es ist so wichtig, das zu, ein bisschen zu verstehen, wo Menschen, die machen, es machen und was da so an Themen ist, warum die da hinten gekommen sind, wo sie jetzt stehen, auch du, das ist halt einfach eine faszinierende Geschichte. Und ich glaube, das ist halt auch genau dieses Vorbild, was wir immer suchen.
Mhm.
Da muss man ganz viel drüber sprechen und gar nicht nur von dem, was du tust, sondern eben dieses mit dem Bei Howard, warum. Und da finde ich, kann man richtig, richtig viel lernen. Oder ich glaube, es viele, die hoffentlich jetzt zuhören, die vielleicht sagen, das war ein guter Punkt, wo ich mal drüber nachdenken kann, weil man immer so flapsig das so sagt, werden so, ja, so würden wir ja ein bisschen hier in Deutschland wie Silicon Valley denken. Das ist so, das ist sehr banal und zu platt in meinem Denken auch, wo ich sage, erstmal sind wir es nicht. Und zweitens, guck doch mal, was da passiert.
So erfrischend, das kann man dass gut du das schlecht, sagst.
Aber ich kann es auch nicht mal hören, ehrlich gesagt. Es ist da, wie viele Unternehmen machen Ausflüge in Silicon Valley, freuen sich dann, weil eben Google Campus stehen. Und jetzt was?
Ja.
Weil wir wollen doch hier was, wir müssen doch hier was schaffen.
Genau.
Dann jammern wir, das kann man jetzt auch, ohne zu, wir schreiben die ganze Zeit über Trump, aber wir müssen doch hier was ändern. Was bringt uns das jetzt? Wir können jetzt jede Atembewegung, muss ich aufpassen, wie ich jetzt sage. Nee,
da treffen wir uns wieder. Deswegen Souveränität, wir bauen hier unsere eigenen Strukturen, brauchen wir.
Eine Signature-Frage, denn das so habe ich immer in diesem Podcast, ganz zum Schluss. Und zwar, wenn über dich ein Film gedreht werden würde, was ich mir übrigens bei dir gut vorstellen kann, dass das einer mal macht oder eine, was wäre so dein, was würdest du dir wünschen, was müsste der Titel sein, dass du sagst, ja genau, das bin ich. Das beschreibt vielleicht sogar meine Why.
The only way is through.
The only way through. Oder auf Englisch.
Ja, wahrscheinlich, also wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich irgendwas auf Englisch, weil ich mir dieses, oder der einzige Weg ist durch. Ich weiß nicht, auf Deutsch würde der wahrscheinlich so gehen, weil ich habe echt gemerkt, du kannst nicht drum herum gehen um diese großen moralischen Fragen. Du musst deine Werte irgendwann herausfinden und irgendwann wird es dich so sehr nerven.
Und fast zu allen Fragen vielleicht. Deswegen sagen wir immer so einfach machen. Wir wissen aber, es ist nicht einfach zu machen. Das ist nicht das, was wir sagen. Aber
und einfach weitermachen, durchgehen, auch wenn es unangenehm wird. Es wird besser.
Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Hat mir mega Spaß gemacht.
Mir das auch. Ist danke für die Fragen.
Vorbeigegangen, hätte noch 10.000 Sachen mit dir, weil es einfach schön ist zu hören. Ist auch, man merkt eben, dass du machst, was du liebst. Das ist, kommt ganz klar.
Dankeschön.
Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank.